Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 290. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft mal wieder. Und vorher gibt's den Rilke der Woche, der ist heute sehr lang. Eine Geschichte für den Graf von Kalkreuth. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was mich so bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Denn Schlafen ist gesund. Ja. Was könnte es denn im Moment so sein, was mich so bewegt? Heute ist der, ich glaube, 17.06.2014. Und wenn ihr später diese Episode mal nachhört, dann lasst euch gesagt sein, es findet gerade in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Und wer diesen Podcast kennt, der weiß auch, dass ich mich durchaus für Fußball interessiere. Ich bin ja Fan des und Mitglied des FC St. Pauli, einem kleinen, eher unerfolgreichen Fußballclub aus Hamburg. Naja gut, immerhin spielen wir zweite Liga, das spielt ja nur auch nicht jeder Stadtteilverein zweite Bundesliga. Aber da bin ich halt mit Leidenschaft dabei. Und natürlich interessiere ich mich auch für die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist zwar gar nicht so natürlich, wie ich das jetzt gerade sagte, weil es durchaus viele auch St. Pauli-Fans gibt, die sagen, nee, das ist gar nicht der echte Fußball, der da stattfindet, weil das ist ja irgendwie alles nur Inszenierung oder keine Ahnung, oder da geht es viel zu sehr um Nationen und eigentlich sind wir gegen Nationen, weil wir alle ganz links sind und keine Ahnung was. Ja, man hört alle möglichen Begründungen, warum die Fußball-Weltmeisterschaft eigentlich uninteressant sein sollte. Aber am Ende, ja, gibt es halt doch sehr viele Leute, die sich dafür interessieren und ich gehöre dazu. Ich gucke das gern. Und ja, was gab es denn so bisher in der WM? Gestern hat zum ersten Mal die deutsche Mannschaft gespielt, das erste Gruppenspiel gegen Portugal. Und ich hatte im Tippspiel in der Firma, wo es sogar was zu gewinnen gibt, also der erste Platz, der kriegt irgendwie einen Amazon-Gutschein im Wert von, weiß ich nicht, eine ganze Menge, irgendwas Dreistelliges, glaube ich, 150 Euro, 250 Euro, irgendwas. Also da ist irgendwas ausgelobt, ein Preis. Und da machen auch viele mit bei dem Tippspiel. Und ich stehe insgesamt sehr, sehr schlecht da. Ich bin so schlecht in ein Tippspiel gestartet wie noch nie. Ich bin sonst immer eigentlich so einigermaßen gut dabei. Liegt nicht komplett daneben. Aber in dieser WM habe ich bisher im Tippspiel nur 4 Punkte bekommen. Für die richtige Tendenz gibt es 1 Punkt, für den richtigen Torabstand gibt es 2 Punkte und für das richtige Ergebnis gibt es 3 Punkte. Und ich glaube, ich habe einmal das Ergebnis richtig und einmal die Tendenz und sonst nichts. Das ist irgendwie recht frustrierend, dass ich irgendwie alle Partien bisher falsch getippt habe, inklusive der deutschen Partie. Und zwar habe ich auf Portugal gesetzt, 1-0, weil ich dachte, Cristiano Ronaldo, der kann zur Not irgendwie das Spiel allein gewinnen. Die deutsche Mannschaft, die überrascht halt. Na, das ist halt, das war mir auch klar, dass die also erstens war mir klar, dass es eine starke Mannschaft ist. Ich will die Mannschaft jetzt nicht schlecht reden oder so, aber es gibt immer wieder so Situationen, wo man denkt, damit hat jetzt keiner gerechnet. Und ich hatte ja schon nicht damit gerechnet, dass das überhaupt eine gute Idee ist, ohne Stürmer zur WM zu fahren. Na gut, Klose ist dabei als Stürmer, aber naja, man hätte ja noch einen Max Kruse mitnehmen können oder einen Volland oder so. Und ich hielt es für ein Experiment, aber offensichtlich ist es keins, denn die deutsche Mannschaft ist ganz furios gestartet mit einem 4-0-Sieg gegen Portugal in einem Spiel, das wirklich eine ziemlich klare Sprache gesprochen hat. Also das erste Tor war ein Elfmeter und da gibt's auch nichts zu diskutieren. Das war ein Elfmeter, Götze ist da festgehalten worden, aber unnötig. Das war die erste Dummheit, die Portugal begangen hat in dem Spiel. Da standen sie zu dritt um Herrn Götze drumherum und man hätte eigentlich nichts machen müssen, einmal Ball weggrätschen oder keine Ahnung was. Zumindest sah es nicht so aus, als wäre Götze in der Lage gewesen, ein Tor zu schießen, wenn sie ihn nur durchgelassen hätten. Im weiteren Spielverlauf hat Götze noch des Öfteren gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, den Ball da reinzukriegen. Zumindest bisher nicht. Aber sei es drum. Es gab den Elfmeter, der war berechtigt, wenn auch dumm, von Portugal. Und Müller macht ihn rein. War gut geschossen, der Torwart fliegt sogar in die richtige Ecke. Kann man ruhig machen. Ich glaube übrigens, dass alle, die sich nicht für Fußball interessieren, jetzt schon eingeschlafen sind. Und ich gratuliere euch dazu. Ich habe das Thema auch bewusst gewählt. Ich habe heute beim Mittagessen mit einem Arbeitskollegen oder mit 4, 5 Arbeitskollegen standen wir zusammen und haben uns über genau dieses Spiel unterhalten. Und der eine ist tatsächlich fast eingeschlafen, weil er sich halt einfach nicht für Fußball interessiert. Und alle, die sich für Fußball interessieren, finden es wahrscheinlich auch langweilig. Denn ich habe eine totale 0815-Meinung, was irgendwie dieses Spiel angeht, glaube ich. Naja, vielleicht habe ich eine nicht ganz 0815 Meinung, wenn es um den Umgang mit dem Nationalismus und der Nationalmannschaft geht. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf, aber es ist eigentlich auch wie zu erwarten in meinem Podcast maximal entspannt und irgendwie ja mit einem leichten Kopfschütteln über Extremisten, die an Deutschland Fähnchen an Autos festmachen wollen, ob jemand Nationalist ist oder nicht, oder Nazi ist oder nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, da kann man echt sich einfach mal locker machen und entspannen. Und wir haben noch gelernt bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland, dass Feiern eines solchen Ereignisses, wo es eben dann doch um Nationen geht, weil es ist eine Weltmeisterschaft, da spielen Nationalmannschaften gegeneinander, also Nationen treten gegeneinander an, und dann kann man durchaus auch durch Zeichen dieser Nation irgendwie signalisieren, für welche Nation man denn jetzt gerade ist oder wo man herkommt oder wen man favorisiert. Das hat nichts mit Nazi zu tun, überhaupt nicht. Also es gibt da natürlich lächerliche Auswüchse von Autos mit irgendwie bis zu 18, keine Ahnung was, wie viele Fahnen man da rankriegt, und dann noch diese Rückspiegelüberzieher und was weiß ich, was man noch alles machen kann, um sein Auto WM-mäßig zu schmücken. Ich habe letztens auch ein Auto gesehen, wo die Rückspiegelüberzieher falsch rum aufgesetzt waren, sodass also Gold oben war, Rot in der Mitte und Schwarz unten. Das ist natürlich dann schon, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch eine politische Aussage ist, wenn man das falsch rum aufsetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen übertrieben oder albern oder blöd. Keine Ahnung was, aber es ist alles nicht schlimm. Lass die Leute doch feiern, wie sie wollen. So ein bisschen nervt sind die Böllerschüsse. Ja, schon beim ersten Tor gab es wohl Böllerschüsse in einigen Gegenden und Feuerwerk, das irgendwie nicht aufhören wollte, nur weil Deutschland 1-0 im ersten Gruppenspiel führt. Das ist, wenn man Spaß hat an Feuerwerk, kann man das auch machen, aber es ist irgendwie unnötig, ne? Für ein bisschen, naja. Egal, sei es drum, ich reg mich da nicht drüber auf und lass die Leute ihr Fußballerlebnis so genießen, wie sie wollen. Solange man den anderen nicht zu sehr auf den Keks geht, kann man machen, was man möchte, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschlandfähnchen an den Autos Nationalismus bei Unbeteiligten erzeugen. Das ist ja ein so ein Argument, dass die Deutschlandfähnchen-Gegner immer bringen, dass man Unbeteiligte dadurch dazu bringt, dass sie zu Nazis werden. Das halte ich für so weit hergeholt. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Nazi wird man, glaube ich, auf ganz anderen Wegen als durch das Betrachten von Deutschlandfähnchen-Autos. Wie auch immer. Hoffentlich nicht durch das Hören dieses Podcasts. Da hoffe ich eher auf das Gegenteil. Nazis sind blöd. Nazis. Ich habe letztens was Lustiges gehört über Nazis, und zwar gibt es drei Dinge, die sich nicht vereinbaren lassen, und zwar intelligent, anständig und Nazi. Man kann nicht alles drei sein. Entweder ist man intelligent und Nazi, dann ist man eben nicht anständig, oder man ist anständig und Nazi, dann ist man eben nicht intelligent. Oder man ist intelligent und anständig, aber dann ist man eben kein Nazi. Fand ich ganz lustig. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Ist natürlich ein bisschen aufs Einfachste runtergebrochen, aber ja, ich finde Nazis eigentlich immer unanständig und albern und doof. Wie auch immer. Jetzt habe ich es doch vorweggenommen. Eigentlich wollte ich das viel später ansprechen, wenn alle schon schlafen, um euch mit subliminalen Botschaften davon zu überzeugen, dass das nicht schlimm ist, wenn man in Deutschland Fahne ans Auto macht. Ja, Deutschland führte 1-0 nach kurzer Zeit. Das 2-0 war ein Kopfball von der Hummel nach einer Ecke. Herr Hummels hat ein Tor gemacht. Warum nicht? Kann man mal machen. Nach dem Standard ein Tor ist jetzt nicht so die Stärke der deutschen Nationalmannschaft. Aber es ist durchaus eine Sache, die mal passieren kann. Kann eigentlich noch viel häufiger passieren. Nach Eckbällen Tore. Gegen St. Pauli sind in der letzten Saison relativ viele Tore, zumindest in der Hinrunde. In der Rückrunde dann nicht mehr ganz so viele, glaube ich. Aber in der Hinrunde hat St. Pauli ständig nach Ecken Tore kassiert und dann hieß es schon, ja, das ist die große Schwäche. Und das kann man sich natürlich dann auch einreden. Vielleicht ist es jetzt die große Schwäche der portugiesischen Nationalmannschaft. Zumindest stand es dann irgendwie schon nach einer halben Stunde 2-0. Viel besser als erwartet. Und dann kam es zu einer Szene, dass Herr Müller, unser als Stürmer eingesetzter Mittelfeldspieler, und das ist tatsächlich also in der Startelf, nee, im ganzen Spiel gestern wurde kein Stürmer eingewechselt auf Seiten der deutschen Nationalmannschaft, was aber auch nicht schlimm war, weil Herr Müller als Stürmer gut funktioniert, auch wenn er eigentlich Mittelfeldspieler ist und auch wenn er als Mittelfeldspieler eingesetzt ist, kann er immer noch gute Tore machen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Götze und, ja, eigentlich, ne? Gestern jetzt nicht, aber war ja auch nicht mehr notwendig. Aber auch Özil und Schürrle und wen haben wir da noch alles? Podolski, das sind alles offensive Mittelfeldspieler, die auch immer Torgefahr mitbringen. Deswegen, vielleicht brauchen wir einfach keine Stürmer mehr. Vielleicht braucht man insgesamt keine Stürmer mehr, sondern man lässt einfach die Mittelfeldspieler die Tore schießen. Ja, weiß ich nicht. Der Plan von Herrn Löw ist zumindest aufgegangen. Müller hat vorne ordentlich Stress gemacht, ist dann von Herrn Pepe, einem Verteidiger der Brasilianer, gestoppt worden. Dabei hat Herr Müller die Faust von Herrn Pepe ins Gesicht bekommen. Die gehört da nicht in die Faust, aber es war kein Faustschlag, es war keine Tätigkeit. Tätigkeit, sagt man Tätigkeit oder Tätlichkeit? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, es war zumindest keine Aggression, sondern ja, unnötig, dass die Faust da ist und ja, die kann man mal abkriegen und durch den Zweikampf insgesamt ist Müller zu Boden gegangen, was jetzt auch nicht dramatisch ist. Er hat sich ja nicht auf den Boden gewälzt vor Schmerzen. Er hat sich das Gesicht gehalten, was so ein bisschen, ja, war der Schlag, hat er da jetzt irgendwie Schmerzen von der Faust? Ich weiß es nicht. Das war vielleicht, also dass er sich da sein Gesicht gehalten hat, war vielleicht eine Sache, die man kritisieren könnte an der Reaktion von Herrn Müller. Herr Pepe hat das dann auch so gleich getan, ist zu ihm hingegangen und hat ihn angeschnauzt und mit seinem Kopf den Herrn Müller berührt am Kopf. Auch das war kein Schlag. Das war ein Stoß, aber kein Kopfstoß im Sinne von Zinedine Zidane, der seinerzeit durchaus einen äußerst unwürdigen Abgang gemacht hat mit einem sehr aggressiven Kopfstoß. Sondern das war irgendwie eine Berührung. Auf diese Berührung mit dem Kopf hat Müller allerdings dann wieder ganz normal reagiert. Und zwar ist er aufgesprungen und hat sich aufgeregt. Das ist auch gerechtfertigt. Das kann man auch machen. Also da hat er jetzt zumindest nicht so getan, als sei er mit einer Platzwunde am Kopf verletzt und hat sich irgendwie dahin hingeworfen. Also da sehe ich einfach keine Kritik gegenüber Müller. Der hat auch nicht nach einer roten Karte gefordert oder sonst wie was, sondern der Schiri kam halt sofort an, hat die rote Karte gegen Pepe gezogen. Was in meinen Augen einen Ticken zu hart war. Also man muss ja auch bedenken, zu dem Zeitpunkt stand es 2-0 für Deutschland. Und das war irgendwie, ich weiß gar nicht, die genaue Minute, irgendwas in den 30ern. Also noch weit vor Ende der ersten Halbzeit. Und der Schiri hat damit dann mal eben die Partie entschieden. Also da stand einfach fest, okay, Deutschland führt 2-0. Portugal ist ab da in Unterzahl und das Ding war damit durch. Da gab es nichts mehr dran zu rütteln. Also und auch deshalb fand ich die rote Karte einfach zu hart, denn es war kein Schlag im Sinne von, ich hau dir die Nase ein. Es war auch kein Kopfstoß im Sinne von, ich brech dir den Schädel durch. Es war sicherlich ungeschickt und dumm. Das war also die zweite große Dummheit der Portugiesen. Also diesmal eine individuelle vom Herrn Pepe. Und man kann da sicherlich auch die rote Karte für geben, aber man muss das, glaube ich, nicht. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen bevorteilt gefühlt in dem Moment. Ich mich persönlich natürlich nicht, sondern ich sah die deutsche Mannschaft ein bisschen bevorteilt. Das hätte sich der Schiri irgendwie sparen können. Er hätte irgendwie gelb geben können wegen Motzen oder was auch immer. Dann aber vielleicht auch Müller. Ich weiß es nicht. Also das war nicht nötig. Naja, aber dann nahm das Spiel halt seinen Lauf. Gab noch zwei weitere Tore von Herrn Müller, sodass er jetzt mit 3 Toren schon mal ganz gut ins Turnier gestartet ist. War hinterher auch sehr glücklich und hat sich im Interview dann auch Mühe gegeben, auszudrücken, dass er da nicht als dass er nicht doof aussehen wollte in der Szene, wo es dann die rote Karte gab. Das heißt, ihm war das wohl auch klar, dass das jetzt keine Notwendigkeit war, dass es da zu einer roten Karte kam. Aber ja, nun, ich meine, was soll man machen, ne? So richtig schlimm. So richtig schlimm finde ich es jetzt nicht, dass man da so ein bisschen bevorteilt worden ist. Tja, 4-0, guter Start ins Turnier. Kann man mal machen. Ja, und das gegen Portugal. Ghana und USA ist dann ja, also das erstmal ist das Spiel anders ausgegangen, als ich dachte. Ich habe leider die Zusammenfassung auch noch nicht gesehen. Ich hatte auf Ghana getippt. Die USA haben 2-1 gewonnen. Was mir jetzt mal den Eindruck vermittelt, dass Ghana nicht so stark ist, wie ich sie vermutet hatte. Aber vielleicht sind die USA auch einfach viel stärker und die werden Gruppenerster. Man weiß es nicht. Aber ja, also ich glaube schon, dass die deutsche Mannschaft da eine gute Chance hat, die nächste Runde bzw. das Achtelfinale zu erreichen. Ja, ansonsten gab es ja schon ein paar wirklich schicke Spiele. Ich hatte übrigens auch auf Spanien getippt, sowohl als Gruppensieger als auch als Sieger der Partie gegen Holland. Das wiederum haben die Holländer 5-1 für sich entschieden. Eine grandiose Partie. Also wirklich toll, wie der Herr Robben da durchaus manchmal ein bisschen zu eigensinnig, eigennützig, selbstherrlich, um dieses Wort, was auch schon in diesem Podcast eine Rolle gespielt hat. Also die Selbstherrlichkeit zelebrierend nimmt der Herr Robben da die spanische Abwehr auseinander. Nur wenn man 2 solche Tore macht, wie er sie gemacht hat, dann darf man auch selbstherrlich sein, glaube ich. Also da verzeiht man ihm dann jeden Alleingang und sagt nicht, ja, hättest du mal abgegeben, hätten wir noch ein Tor geschossen. Das gab so 2-3 Situationen, wo er das hätte tun können, zusätzlich zu denen, wo er es getan hat. Und ja, da also darf man, glaube ich, einfach wirklich keinerlei Kritik üben an Herrn Robben. Van Persie geht jetzt natürlich als fliegender Holländer in die WM-Geschichte ein. Ein herrliches Tor. Vor allem zählt das eigentlich als Flugkopfball, wenn man nach dem Kopfball erst fliegt, weil das war ja so komisch eingesprungen. Und dann trifft er mit seinem Kopf den Ball noch, bevor er, glaube ich, abhebt und fliegt erst dann, so mit so einem richtig schönen Bauchklatscher auf den Rasen. Es gab eine ganz tolle Zeitlupe von diesem Sprung, wie er halt dem Ball so hinterher guckt mit ganz großen Augen und man erkennt so richtig in seinem Gesichtsausdruck, dass er selber total überrascht ist, was da gerade passiert und er fliegt halt, guckt dem Ball hinterher, staunt mit großen Augen und denkt so, oh Gott, der ist ja wirklich drin, das gibt's ja gar nicht und landet dann doch recht unwirsch auf dem Boden und frisst Gras. Sehr, sehr schöne Aufnahme. Also da habe ich Spaß dran gehabt. Insgesamt war das Spiel äußerst sehenswert. Kann man durchaus zumindest die Zusammenfassung nochmal empfehlen. Hat Spaß gemacht. Ja, Brasilien hat das Eröffnungsspiel gegen Kroatien gewonnen. Das war, da hatte ich immerhin die Tendenz richtig. Ich glaube, ich hatte 2-0 getippt. Nee, stimmt, da hatte ich sogar den Abstand richtig. Ich hatte 2-0 getippt und dann es ist 3-1 ausgegangen. Dann muss ich irgendwo anders nochmal, vielleicht sogar zweimal die Tendenz richtig gehabt haben. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Was interessiert euch mein Tippspiel? Ja, auch tolle Partie, ne? WM fängt an. Ich habe die Eröffnungsfeier leider nicht gesehen. Da haben wir noch geprobt mit der Band. Dann haben wir gemeinsam uns vor die Glotze gesetzt und das Eröffnungsspiel geguckt. Und wenn das erste Tor, was fällt, ein Eigentor vom Gastgeber und WM-Favoriten, weil also vor der WM hieß es ja aus allen Ecken, dass Brasilien der Hauptfavorit wäre und dann gibt es so ein Favoritenfeld an Mannschaften, die immer mal wieder gehandelt werden als Favorit. So Deutschland ist mit dabei und Chile ist dabei und Belgien gilt auch immer wieder als Geheimtipp. Deswegen hatte ich die übrigens gestern auch irgendwie mit einem 2-1-Sieg gegen Nigeria. War das Nigeria? Nee, Nigeria hat gegen Iran gespielt. Gegen wen hat denn Belgien verloren. Ah, habe ich gerade nicht im Kopf. Naja, kann ja jeder selber nachgucken. Ja, es gibt halt eine Reihe von Favoriten, aber was mache ich jetzt gerade? Ich gucke hier gerade in den Chat. Der Vale fragt sich, wie anständig mit Nazi zusammengeht. Naja, Nazi ist ja mehr eine, eigentlich ist Nazi immer unanständig, das stimmt schon, aber wenn man in seinem Kopf Nazi ist und was gegen Ausländer hat oder was gegen Homosexuelle hat oder sonst wie was, dann und das aber ja genau nicht geben, nicht schreibt, nichts tun. Also wenn man es nicht auslebt oder anderen Leuten damit nicht irgendwie ins Gehege kommt, dann ist man halt dumm, weil die Einstellung halt falsch ist. Aber anständig, weil man es immerhin nicht anderen Leuten auf den Keks geht. Ja. Ach, tatsächlich, 17. Juni. Straße des 17. Juni in Berlin. Sehe ich hier gerade im Chat. Ja, 17. Juni war doch mal Nationalfeiertag, oder nicht? War das der 17. Juli? Wann war denn das? Tag der Deutschen Einheit sogar? Ja, ich glaube schon. Und nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung wurde dann der 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit, weil da eben dann die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und ja, genau. Danke Kimonis für das Bestätigen. Bis zur Wende war der 17. Juni der Tag der Deutschen Einheit wegen des Aufstandes gegen die SED, richtig. Stimmt. Mensch, das Datum hatte ich komplett verdrängt. Ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Wann war die Wiedervereinigung? 91, ne? Ich glaube, 89 war Mauerfall, 90, oder war die Wiedervereinigung schon 90? Dann gab es eben ganz schnell gab's Wahlen. Wann haben wir denn beschlossen, dass Deutschland wieder ein Land ist? War das 90 oder 91? Meine Güte. Könnt ihr mal bitte meine Erinnerung, ich meine, das ist ja Geschichte, die ich selber noch aktiv miterlebt habe. Das ist ja unfassbar, dass ich mich nicht an das Jahr erinnern kann. An das Jahr des Mauerfalls kann ich mich natürlich sehr, sehr gut erinnern. Das war ja eigentlich auch der größere Einschnitt in die deutsche Geschichte, die ich live miterlebt habe. Halbes Jahr vor dem Mauerfall stand ich noch vor eben jener Mauer. Da war nämlich Kirchentag in Berlin. Da als Besucher des Kirchentags war ich dann dort und habe die Mauer noch gesehen. Und war, wie alt war ich denn da? 89. In dem Jahr bin ich 15 geworden. 74 bin ich geboren. Rechne mal eben aus. 84, ja, also war ich 14. Ganz schön jung. Ich dachte, ich wäre 16 gewesen. Also. Oder rechne ich gerade falsch? Nee, ne? Ich bin 15 geworden. Ach, Leute, wer jetzt noch nicht schläft, der sollte vielleicht doch lieber einen anderen Podcast hören, weil langweiliger kann es ja kaum noch werden. Gibt es noch irgendwas zur Fußball-WM zu sagen? Ich finde ja, wir sollten einfach entspannt die Spiele angucken oder eben nicht. Es gibt ja auch genügend Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, die sich trotzdem über die WM freuen. Und das geht eben so, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann sind die Straßen wie leer gefegt und die Läden sind alle leer. Das wird jetzt irgendwie beim nächsten Spiel am Samstag nicht so die Rolle spielen, weil wir ja ein Ladenschluss gesetzt haben in Deutschland. Aber am Montag gestern hat das Spiel um 18 Uhr stattgefunden und da gibt es ja durchaus Läden, die dann noch geöffnet haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie einen Mediamarkt oder wie einen Edeka oder so, dass die halt wirklich komplett leer sind, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM spielt, da ist halt einfach keiner. Dann kann man ganz gemütlich einkaufen, hat den ganzen Laden für sich. Das ist natürlich eine schöne Sache. frage mich manchmal, ob man das so raushängen lassen muss. Aber warum auch nicht? Es ist ja nichts Schlimmes, sich über seine Ruhe zu freuen und das dann zu twittern. Man twittert ja heutzutage alles Mögliche. Manchmal twittert man auch zu viel und denkt nicht drüber nach. Aber ich glaube, dass es alles nicht so schlimm ist, wenn man zu viel twittert. Ja, was erwarte ich noch von der WM? Also erstens erwarte ich noch viele weitere schöne Spiele und mir macht es wirklich Spaß, die Spiele ohne deutsche Beteiligung zu gucken, weil da wirklich tolle Sachen stattfinden. Also gerade, weiß nicht, wenn Spanien oder Holland spielen, das sind tolle Mannschaften. Das Frankreich-Spiel habe ich leider nicht gesehen. Es gibt noch mehr Mannschaften, wo ja entweder halt Spieler aus der Bundesliga mit dabei sind. Australien zum Beispiel. Da spielt der Lecky, der in der letzten Saison noch gegen St. Pauli ein Tor geschossen hat. Und ich so in meinem Kopf dachte, oh, Lecky mio. Nämlich für den FSV Frankfurt. Da ist er unter Vertrag. Die australische Nationalmannschaft, die hat irgendwie nur einen Star in Anführungsstrichen, der aber auch relativ unbekannt ist. Und ehrlich gesagt habe ich den Namen auch gerade nicht parat. Der spielt, glaube ich, irgendwo in England. Und ansonsten sind das halt, ja, ne, so Zweitligaspieler und so, die halt nicht gerade von Weltruhm umgeben sind. Der FSV Frankfurt ist jetzt nicht gerade der erfolgreichste Verein in der deutschen Liga-Landschaft. Aber Herr Lecky wird in der nächsten Saison ausgeliehen vom FSV Frankfurt an den FC Ingolstadt. Heißen die FC in Ingolstadt? Ich weiß es gar nicht so genau. Und zu Ingolstadt habe ich eine ganz freundschaftliche Einstellung. Wahrscheinlich vor allem, weil der Ralf Gunesch da spielt. Ralf Gunesch ist ein St. Pauli-Urgestein, ein Alumni, St. Pauli-Alumni, der halt dann leider vor 2 Jahren, glaube ich, vom FC St. Pauli nicht weiter verpflichtet worden ist und dann nach Ingolstadt gegangen ist, wo er einen ganz anständigen Job macht. Leider hat er sich in der letzten Saison verletzt, aber der Ralf Gunesch ist einfach einer, das ist ein herzensguter Mensch, der ist ein ganz toller Typ, der super Aktionen macht und dieses St. Pauli-mäßige, wir treten füreinander ein und wir helfen einander und wir stehen für die gute Sache, das zieht er einfach weiter durch und hat da, glaube ich, auch in Ingolstadt einen sehr guten Stand damit. Also er ist auch dort sehr, sehr beliebt und gut aufgenommen, macht da tolle Aktionen. Jetzt gerade wieder hat er eine super Aktion gemacht und zwar ein T-Shirt designt, das er in St. Pauli-Farben übrigens, mit Braun, aber auch in Schwarz gibt's das. Und da ist so, es gibt ja gerade diesen Trend, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, dass man so in 2 Reihen Großbuchstaben ohne Konsonanten schreibt. Und er hat FLGRLL hingeschrieben, was dann quasi die Abkürzung für Felgenralle ist. Sein Spitzname ist nämlich Felgenralle, weil er so ein autonah ist und gerne Auto fährt und er ist ein ganz autobegeisterter Typ. Deswegen ist der FC Ingolstadt, heißt er, glaube ich. Doch, FCI. Ja. Auch ein toller Verein für ihn, weil der, ja, in Ingolstadt gibt es, glaube ich, nicht viel außer Audi. Ich weiß es gar nicht, ich war noch nicht da. Ist bestimmt eine tolle Stadt. Entschuldigung, ich will hier niemandem zu nahe treten. Aber Audi ist halt der Hauptsponsor von der Ingolstädter Fußballmannschaft. Und deswegen passt Felgenralle da auch ganz gut hin. Und er hat auch ein sehr großes Herz für Tiere. Hat da letztens irgendwie einen Hund aus dem Ingolstädter Tierheim übernommen, der irgendwie aufgepäppelt werden musste und hat davon immer Fotos getwittert. Und jetzt hat er eine gute Freundschaft zu den Leuten im Tierheim aufgebaut anscheinend und macht ein T-Shirt. Das kostet 20,26 Euro. Seine Rückennummer ist 26, daher kommt das. Die 20 vorweg ist einfach nur, also ich glaube 14 Euro kostet wohl das T-Shirt und 6 Euro gehen pro T-Shirt an das Tierheim. Oder irgendwie 5 oder so. Ich weiß es nicht, ich glaube 6. Und das finde ich eine tolle Sache. Ich finde das T-Shirt cool und habe mir dann auch gleich so eins bestellt. Das bedeutet übrigens nicht, dass er die jetzt in St. Pauli-Farben gemacht hat, dass er den FC Ingolstadt nicht mag. Ich glaube ganz im Gegenteil, er kann sich auch sehr gut mit Ingolstadt identifizieren. Aber im Herzen ist er halt eben auch noch St. Paulianer, ohne dass er irgendwie jetzt, wenn er gespielt hätte gegen St. Pauli für Ingolstadt, wo er leider nicht eingewechselt worden ist, das war sehr schade. Aber ja, das da hat er natürlich alles für Ingolstadt gegeben. Also das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie eigentlich noch für St. Pauli spielen würde oder sonst was. Nee, dafür ist er einfach ein viel zu integrer und cooler Typ. Man kann das T-Shirt bestellen, direkt bei ihm übrigens, wenn man eine E-Mail schickt an felgenshirt@felgenralle.de, glaube ich. Kann man auf seinem Twitter- oder Facebook-Account sehen, wie das geht. Und das habe ich gemacht und das war auch ganz niedlich. Da hat er mir halt, also er schreibt halt jedem persönlich dann eine Antwort, wo man dann das Geld überweisen soll. Und da hatte er bei mir noch so einen Copy-Paste-Fehler drin, dass ich das dann aus dem Fanshop abholen soll. hat aber gleich dann die Korrektur geschickt. Nein, sorry, ich schick dir das natürlich zu. Und ja, sehr netter, direkter, persönlicher Kontakt. Also absolut geerdet. Was Felgenralle übrigens auch macht, ist er versucht sich als Audiokommentator von Live-Spielen. Und zwar gibt es eine Plattform, die heißt Marcel ist reif. De, wo Audiokommentatoren Live-Spiele mitkommentieren können. Das gab es irgendwie in der letzten Saison schon bei Champions League-Spielen und jetzt eben macht das eben auch bei WM-Spielen. Soll halt eine Alternative zu Marcel Reif sein, wenn der halt am Kommentieren ist. Ich habe da mal reingehört. Auf jeden Fall mal eine Alternative. Das ist nicht das, was ich mir, glaube ich, bei jedem Spiel anhören würde. Da gibt es, glaube ich, schon noch bessere Live-Kommentatoren. Zum Beispiel den Wolf vom AFM-Radio. Das ist einfach einer, der kann ganz schnell reden und ganz viel Emotionen rüberbringen und mit ganz viel Leidenschaft Audiokommentare produzieren. Das ist nochmal eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ob Felgenralle da der Richtige ist für einen Audiokommentator, aber ist auf jeden Fall auch eine lustige Sache. Kann man auch mal reinhören. Tja, so viel zum Thema Fußball und Fußball-WM. Oder? Wollte ich noch irgendwas sagen? Mein Tipp, wer Weltmeister wird, den solltet ihr euch lieber nicht anhören, weil ich offensichtlich mit meinen 4 kümmerlichen Punkten in der im Tippspiel nicht der richtige Tippgeber bin. Ich hatte übrigens im Tippspiel auf Brasilien getippt, als Weltmeister. Und das halte ich auch immer noch für realistisch, weil ich mir vorstellen kann, wenn zum Beispiel Deutschland gegen Brasilien spielt. Deutschland hat zwar gestern eine fantastische Leistung geboten, aber gegen Brasilien passiert dann bestimmt wieder sowas wie im Finale vor 12 Jahren in was war das? Japan und Südkorea oder so? Ich weiß gar nicht genau, wo das Finale war. In Seoul vielleicht. Wo Oliver Kahn eben dann doch zweimal hinter sich greifen muss. Da gibt es einen ganz tollen Song. Jetzt fällt mir wieder der Künstler nicht ein. Das ist ganz schlecht. Ein Singer-Songwriter aus Deutschland hat einen ganz tollen Fußballsong geschrieben. Jan heißt er mit Vornamen, der Nachname. Er ist der Sänger von der Band Herr Nilsson. Die Band Herr Nilsson gibt es leider nicht mehr. Aber darüber könnt ihr es rausfinden. Wenn ihr mal googelt nach Herr Nilsson und sowas wie CD, dann findet ihr eine ganz großartige CD, die heißt Einfacher sein. Und da ist der Song auch drauf, glaube ich. Als Bonus-Track. Muss man genau aufpassen, dass man eine richtige CD kauft. Gibt es, glaube ich, verschiedene Hidden-Track. Genau, das ist ein Hidden-Track auf der CD Einfacher sein von Herr Nilsson. Gesungen von Jan Dings. Und wenn Jan jetzt in seiner Singer-Songwriter-Tätigkeit Auftritte macht, da habe ich ihn letztens irgendwann mal gesehen vor ein paar Jahren, dann spielt er auch diesen Song auf Nachfrage. Ich habe ihn einfach gebeten, den zu spielen, weil ich den so cool finde. Da beschreibt er die Szenen in diesem Finale Deutschland gegen Brasilien 2002 mit dem japanischen Monsun. Vielleicht war es dann doch eher in Japan, das Finale, in Tokio vielleicht. Kann gut sein. Zumindest ja, ist die deutsche Mannschaft dann eben auch wenn es damals ganz andere Spieler waren als heute, da war, glaube ich, keiner dabei, der jetzt wieder, oder war Klose? Moment mal, das ist ja schon die fünfte WM für Klose. Ja, der war also 2002 auch schon mit dabei. Außer Klose, naja, ist die Mannschaft komplett durchgetauscht. Trotzdem glaube ich, dass die deutsche Mannschaft immer dann eben doch für die Überraschung gut ist, dass sie in einem Spiel gegen Brasilien auf einmal keine Ideen mehr haben und nichts zustande bekommen. Wenn man sich mal Özil anguckt, wie der gegen Chile gespielt hat, da war einfach mal nichts. So, keine Torgefahr, keine guten Ideen. Und wenn Özil so einen Tag erwischt und die Brasilianer einen guten Tag erwischen, dann können wir das mal locker irgendwie 5-0 verlieren, Spiel gegen Brasilien. Auch wenn sie gestern gegen Portugal so toll gespielt haben. Also macht euch nichts vor. Noch ist die WM für niemanden gewonnen. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Tipp, dass Brasilien Weltmeister wird. Aber da stehen noch diverse andere Mannschaften im Weg. Vielleicht wird es auch Mexiko. Vielleicht wird es auch Chile. Obwohl, ich glaube nicht. Belgien, ja, toller Favoritentipp. Also toller Geheimtipp, aber Belgien bleibt, glaube ich, einfach für immer Geheimtipp. De Bruyne ist ja, also da spielen ja auch ein paar Bundesligaspieler mit in der belgischen Nationalmannschaft. Van Beuten natürlich, der Bayern München Verteidiger und, oh Gott, wie lange ist denn der schon Verteidiger bei Bayern München? Van Beuten, für immer, glaube ich. Bestimmt irgendwie seit 7, 8 Jahren. De Bruyne spielt für Wolfsburg im Moment und dann, ach, die haben schon noch so ein paar andere tolle Spieler da in Belgien, aber ob die damit Weltmeister werden, ich weiß es ja nicht. Ich glaube nicht. Also ich schließe hiermit aus, dass Belgien Weltmeister wird. Und nicht nur, weil sie gestern verloren haben. Tja, vielleicht wird auch Deutschland Weltmeister. Wer weiß es denn schon. In 3 Wochen wissen wir mehr. Bis dahin müssen wir uns nochmal ein bisschen entspannen, auf die Spiele hinfiebern und einfach das Beste aus der Zeit machen. Das gilt ja aber für jede Zeit. Insofern, was soll's denn, ob jetzt WM ist oder nicht. Ich freue mich auf die Bundesliga-Saison, ehrlich gesagt. Das geht ja auch dann bald wieder los. Morgen beginnt das Training der der St. Pauli-Mannschaft. Also der FC St. Pauli hat morgen Trainingsbeginn. Da stoßen dann zum ersten Mal die beiden Neuzugänge dazu. Fehlt noch ein Neuzugang im Sturm, glaube ich. Mal sehen. Die haben ja noch ein paar Tage Zeit. Der Azuzi, unser Sportchef, hat gesagt, er wartet mal mit den weiteren Verpflichtungen bis nach der WM, weil in der WM werden ja auch immer mal Leute gescoutet. Ich glaube das ehrlich gesagt eher, ja, ich glaube, das ist ein bisschen optimistisch. Also die Idee vom Herrn Azuzi ist, dass Bundesligamannschaften vielleicht oder auch Zweitligamannschaften sich bei der WM dann Spieler ausgucken, die halt aus exotischen Ländern, also ich meine, jetzt die Star-Mannschaften, da kennt man alle Spieler, ne? Wenn man irgendwie die spanische Nationalmannschaft anguckt, da ist keiner dabei, der gescoutet werden muss, sondern die kennt man und die kosten alle etliche Millionen und keine Ahnung was, da braucht man gar nicht irgendwie drauf zu achten. Aber vielleicht entdeckt ja so eine Mannschaft wie der FSV Frankfurt einen Torjäger aus, weiß ich nicht, Ghana oder Nigeria oder sonst woher. Ich meine, in Ghana sind auch etliche bekannte Spieler dabei. Aber vielleicht ja, irgendeinen neuen Australier oder so, den man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Und dann verpflichten die den und dadurch wird vielleicht ein Spieler verfügbar, der vorher beim FSV Frankfurt unter Vertrag war. Das ist, glaube ich, so die Überlegung von Herrn Azuzi, unserem Sportchef beim FC St. Pauli. Und das kann ja auch passieren. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Scouts von heute, die können durchaus auch die Spieler von Nationalmannschaften schon vor der WM ordentlich scouten, weil irgendwie in der Welt rumjetten und sich Spieler angucken von diesen Spielern in ihren Mannschaften ist ja mittlerweile auch nicht mehr so unüblich und so ein großes Problem. Insofern bei den Budgets, die ja gerade deutsche Fußballvereine mittlerweile haben, sind da die Reisekosten, glaube ich, nicht mehr so das Ding. Außerdem gibt es ganz gutes Videomaterial überall. Ich weiß gar nicht, wie Scouts arbeiten, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass wir nach der WM so viel andere, größere, mehr Chancen haben, als jetzt noch Spieler zu verpflichten. So, genug Fußball für heute. Genug gelangweilt. Gibt es noch irgendwas anderes außer Fußball? Ja, Musik natürlich. Wir haben einen Auftritt gespielt mit der Band Horst Blank. Wir sind ja nur noch zu dritt. Christian, Gesang und Gitarre. Kadde, Gitarre und Background-Gesang. Und ich mit Bass und Background-Gesang. Und das funktioniert tatsächlich recht gut. Also macht Spaß. Den Leuten macht es Spaß. Es war im Rahmen von dem Festival 48 Stunden Wilhelmsburg. Da haben wir am Sonntagnachmittag um 3 bei Strobels im Garten gespielt. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Das war halt in irgendeiner Seitenstraße mitten in Wilhelmsburg ein Privatgarten, wo, ja, der war schon recht groß, der Garten. Das ist halt nicht Stadtgebiet im Sinne von, hier ist ein Mehrfamilienhaus und hinten sind 3 Quadratmeter Garten, sondern das war so die Einfamilienhäuser-Ecke in Wilhelmsburg. Es gibt sehr, sehr schöne Ecken in Wilhelmsburg, die total ruhig mit großzügigen Grundstücken und alter Bebauung da irgendwie rumstehen. Sehr nette Gegend. Großer Garten mit viel Grün. Wir hatten einen sonnigen Tag erwischt. Und es gab halt eine Terrasse, die so ein bisschen höher gelegt war, die sehr gut als Bühne funktioniert hat. Und darüber war ein großes Segel von einem Segelboot. Also ein Segelbootsegel drüber gespannt, das uns ein bisschen Schatten gegeben hat. Und es waren so, weiß nicht, 20, vielleicht 20 entspannte Leute da. Keine unentspannten Leute. Ein paar kannte man sogar noch. Ich meine, Kadde ist in genau der Straße aufgewachsen, ne, unser Gitarrist. Und Christian ist ja auch Wilhelmsburger. Der kannte da auch den einen oder anderen. Und ja, wir haben da unser Set runtergespielt. Sehr entspannt. Es funktioniert echt ganz gut in Akustik. Man muss gar nicht immer laut mit E-Gitarren und Schlagzeug sein. Wir haben das ja auch letztes Jahr schon so gemacht und ich fühle mich damit mittlerweile sehr, sehr wohl. Die eigenen Songs, die wir umgestrickt haben von Rock und Punk und laut auf Akustik und entspannt, die funktionieren mittlerweile. Die sind eingespielt und wir wissen, was wir tun. Das fühlt sich ganz gut an. Ja, und entsprechend hat es auch den Leuten ganz gut gefallen, was sie nicht nur durch Applaus geäußert haben, sondern die eine hat gesagt, hier, ich heirate nächstes Jahr und ihr spielt bitte auf meine Hochzeit. Das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich ja früher als Jugendlicher Hochzeitsfotograf war, bin also mit der Kamera meines Vaters, der hatte einen Minolta Dynax 7XI, zuvor sogar eine Minolta X700. Das sind Spiegelreflexkameras, die halt analog sind, also nicht digital. Und mit diesen Kameras haben wir halt die ganze Hochzeit begleitet. Von der Kirche über Porträtfotos, Gruppenfotos bis hin zum Saal. Denn hier in Norddeutschland auf dem Lande, lest euch ruhig mal das Buch Fleisch ist mein Gemüse durch oder schaut euch den Film an oder wie auch immer. So ist es hier wirklich. Hochzeiten finden auf dem Saal statt. Die ganze Familie wird eingeladen und es ist ein sehr traditionelles Fest. Es gibt halt ein großes Essen, wo so Begleitmusik im Hintergrund plätschert. Dann gibt es, werden die Tische zur Seite geräumt und es gibt Tanzmusik, sowas wie Kornblumen blau und rote Lippen muss man küssen und diese ganzen Tanzklassiker werden halt rauf und runter gespielt. Dazu wird immer so ein bisschen Top 40 gemischt, was halt gerade so in den Charts ist. Und die Leute schieben sich halt über die Tanzfläche und tanzen. So finden hier in Norddeutschland Hochzeiten statt, also so größtenteils. Und ja, was, ich glaube gar nicht, dass es noch größtenteils so ist, aber es ist vor wann war ich denn da? Vor 20 Jahren war das halt wirklich noch sehr weit verbreitet, dass Hochzeiten genau so gefeiert werden. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, auf so einer Hochzeit mit der Band als Tanzband zu spielen, das funktioniert halt gar nicht, weil die Musik, die wir machen, das ist halt keine Tanzmusik. Das funktioniert, glaube ich, eher schlecht, sondern, naja, vielleicht doch, aber irgendwie, ich glaube nicht dran, dass es eine gute Idee wäre, uns als Tanzband zu heuern. Das funktioniert, glaube ich, nicht gut, weil dann auch die Erwartung, dass wir die ganzen Standards bringen, irgendwie gegeben ist. Und das können wir halt nicht, weil wir die nicht können und auch nicht spielen wollen, sondern wir spielen halt die Songs, die uns gut gefallen und die wir mit unseren eigenen Ideen so zum Leben erwecken können. Da sollte man die Erwartung vorher nochmal klären. Andererseits, die hat uns ja da gesehen und würde halt genau das, was wir dort gemacht haben, auch auf ihre Hochzeit kriegen. Und wenn sie das möchte, kann sie das gerne haben. Ja, machen wir gerne. Aber wir haben noch eine andere Auftrittsmöglichkeit gleich angeboten bekommen, und zwar in einem Weinladen. Ravenborg, ein Importeur für spanische Weine, hat einen Laden an der Elbchaussee. Das ist so eine recht reiche Gegend von Hamburg, aber er hat mir gleich versichert, dass sie mehr so die, ja, dass sie nicht so Schickimicki-Weine haben, sondern auch so ganz bodenständige Sachen. Wobei ich nicht glaube, dass alle, die in der Elbchaussee wohnen, irgendwie Schickimicki-mäßig drauf sind. Sondern, ja, da gibt es halt teure Häuser, aber es gibt da auch normale Häuser. Insofern bin ich mal gespannt, was das für ein Weinladen ist. Und dort, ja, vielleicht werden wir da demnächst mal live zu sehen sein. Die machen so einerseits Konzerte im Weinladen, wo dann so 50 Leute Platz finden, eher so, ja, klein und kuschelig. Und dann haben sie aber auch noch einen großen Veranstaltungsraum, wo man halt mit 200-300 Leuten reinpasst und dann auch mit Eintritt und so. Ne? Also die Konzerte da im Weinladen sind wohl eher kostenlos und man es wird erwartet, dass man halt einen Wein kauft. Es gibt auch einen Ausschank dann und ein bisschen Tapas und so. Aber naja, mal schauen, was da so passiert. Das war zumindest eine Sache, die mich dann überrascht hat, dass man aufgrund von so einem Gig dann gleich irgendwie zwei Angebote bekommt, wo man auch spielen könnte. Es hat sich also nicht nur für den Spaß und die Freude am Auftritt selbst gelohnt, dort zu spielen, sondern vielleicht auch noch für hinterher mal sehen, was draus wird. Zumindest der Gig selbst hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, in einer komplett entspannten Umgebung dort zu spielen. Alle haben sich gefreut. Entspannung ist ja eh so mein Kernthema, auch in diesem Podcast. So, jetzt gucke ich nochmal eben im Chat, ob es irgendwelche Fragen und Hinweise und Anmerkungen gibt. Das Finale fand in Japan statt, tatsächlich im Nissan-Stadion anscheinend, hat Vale rausgefunden. Vielen Dank. Jan Böttcher, genau, vielen Dank. Hat auch Vale rausgefunden. Jan Böttcher heißt der Typ, der diesen Oliver Kahn-Song geschrieben hat. Und der Beitritt der DDR in die Bundesrepublik Deutschland war am 3. Oktober 1990. Auch von Vale. Dankeschön, der Vale ist toll. Genau. Aber Shownoter sind eben alle toll. Die finden immer ganz schnell alle möglichen Sachen raus und helfen mir, das dann euch auch zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr auf die Seite einschlafen-podcast.de geht, dann kriegt ihr noch mehr als nur diese Audiospur. Ihr kriegt da nämlich Shownotes zum Aufklappen. Da klickt ihr einmal auf einen kleinen Pfeil und schon seht ihr ausführlich, also in etwas ausführlicherer Form, worum es in den jeweiligen Episoden geht. Es hilft zum Beispiel auch, die richtigen Sachen zu finden oder zu gucken, vorweg irgendwie, was wird denn so drin vorkommen. Ihr findet außerdem das Episodenbild. Es gibt wieder ein schönes Episodenbild von Monja Monochrom auf Facebook. Ist da ihr Username. Heute gibt es ein Schlandschaf. Sehr, sehr schön. Macht richtig Spaß mit diesen Episodenbildern, die irgendwie zum Thema passen. Setzt mich natürlich auch ein bisschen unter Druck, dass ich schon am Dienstagvormittag das Thema irgendwie der Monja verraten muss, damit sie dann ein Bild malen kann. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich mir mal ein bisschen kurz vorher überlege, worüber ich denn wohl reden werde. Und es lohnt sich ja auch. Ne? Und ich meine, dass man überhaupt so auf Zuruf innerhalb von einem Tag so ein schönes Episodenbild bekommt, das finde ich schon ganz toll. Ja, vielen Dank an Shownoter und die Grafik an dieser Stelle noch einmal. Jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Rainer Maria Rilke für Wolf Graf von Kalkreuth. Geschrieben am 4. und 5. November 1908 in Paris. Sah ich dich wirklich nie? Mir ist das Herz so schwer von dir wie von zu schwerem Anfang, den man hinausschiebt. Dass ich dich begänne zu sagen, Toter, der du bist, du gerne, du leidenschaftlich Toter. War das so erleichternd, wie du meintest? Oder war das nicht mehr Leben, doch noch weit vom Todsein? Du wähntest besser zu besitzen dort, wo kein Wert legt auf besitzt. Du, dir schien, dort drüben wärst du innen in der Landschaft, die wie ein Bild hier immer vor dir zuging und kämst von innen her in die Geliebte und gingest hin durch alles stark und schwingend. O, dass du nun die Täuschung nicht zu lang nachtrügest, deinem knabenhaften Irrtum, dass du gelöst in einer Strömung Wehmut und hingerissen, halb nur bei Bewusstsein in der Bewegung um die fernen Sterne, die Freude fändest, die du von hier fort verlegt hast, in das Todsein deiner Träume. Wie nah warst du lieber hier an ihr? Wie nah, wie war sie hier zu Hause, die du meintest, die ernste Freude deiner strengen Sehnsucht, wenn du, enttäuscht vom Glücklichsein und Unglück, dich in dich wühltest und mit einer Einsicht mühsam heraufkamst, unter dem Gewicht beinahe zerbrechend deines dunklen Fundes, da trugst du sie, die du nicht erkannt hast, die Freude trugst du, deines kleinen Heilands Last trugst du durch dein Blut und holtest über. Was hast du nicht gewartet, dass die Schwere ganz unerträglich wird, da schlägt sie um und ist so schwer, weil sie so echt ist. Siehst du, dies war vielleicht dein nächster Augenblick. Er rückte sich vielleicht von vor deiner Tür den Kranz im Haar zurecht, da du sie zuwarfst. Oh, dieser Schlag, wie geht er durch das Weltall, wenn irgendwo vom harten, scharfen Zugwind der Ungeduld ein offenes ins Schloss fällt. Wer kann beschwören, dass nicht in der Erde ein Sprung sich hinzieht durch gesunde Samen? Wer hat erforscht, ob in gezähmten Tieren nicht eine Lust zu töten geilig aufzuckt, wenn dieser Ruck ein Blitzlicht in ihr Hirn wirft? Wer erkennt den Einfluss, der von unserem Handeln hinüberspringt in eine Nahspitze und wer begleitet ihn, wo alles leitet, dass du zerstört hast, dass man dies von dir wird sagen müssen bis in alle Zeiten. Und wenn ein Held bevorsteht, der den Sinn, den wir für das Gesicht der Dinge nehmen, wie eine Maske abreißt und uns rasend Gesichter aufdeckt, deren Augen längst uns lautlos durch verstellte Löcher anschauen, dies ist Gesicht und wird sich nicht verwandeln, das du zerstört hast. Blöcke lagen da und in der Luft um sie war schon der Rhythmus von einem Bauwerk kaum mehr zu verhalten. Du gingst herum und sahst nicht ihre Ordnung. Einer verdeckte dir den anderen, jeder schien dir zu wurzeln, wenn du im Vorbeigehen an ihm versuchtest, ohne rechtes Zutrauen, dass du ihn hübest. Und du hobst sie alle in der Verzweiflung, aber nur, um sie zurückzuschleudern in den klaffenden Steinbruch, in den sie ausgedehnt von deinem Herzen nicht mehr hineingehen. Hätte eine Frau die leichte Hand gelegt auf dieses Zornes noch zarten Anfang, wäre einer, der beschäftigt war, im Innersten beschäftigt, dir still begegnet, da du stumm hinausgingst, die Tat zu tun. Ja, hätte nur dein Weg vorbeigeführt an einer wachen Werkstatt, wo Männer hämmerten, wo der Tag sich schlicht verwirklicht, wäre in deinem vollen Blick nur so viel Raum gewesen, dass das Abbild von einem Käfer, der sich müht, hineinging. Du hättest jäh bei einem hellen Einsehen die Schrift gelesen, deren Zeichen du seit deiner Kindheit langsam in dich eingrubst, von Zeit zu Zeit versuchend, ob ein Satz dabei sich bilde, ach, erschien dir sinnlos. Ich weiß, du legst davor, Nee, du lagst davor und griffst die Rillen ab, wie man auf einem Grabstein die Inschrift abfühlt. Was dir irgend Licht zu brennen schien, das hieltest du als Leuchte vor diese Zeile. Doch die Flamme losch, ehe du begriffst, vielleicht von deinem Atem, vielleicht vom Zittern deiner Hand, vielleicht auch ganz von selbst, wie Flammen manchmal ausgehen. Du lasest's nie, wir aber wagen nicht zu lesen, durch den Schmerz und aus der Ferne. Nur den Gedichten sehen wir zu, die noch über die Neigung deines Fühlens abwärts die Worte tragen, die du wähltest. Nein, nicht alle wähltest du. Oft ward ein Anfang dir auferlegt als Ganzes, den du nachsprachst wie einen Auftrag, und erschien dir traurig. Ach, hättest du ihn nie von dir gehört, dein Engel lautet jetzt noch und betont denselben Wortlaut anders, und mir bricht derf Jubel aus seiner Art zu sagen, der Jubel über dich. Denn dies war dein, dass jedes Liebe wieder von dir abfiel, dass du im Sehenwerden den Verzicht erkannt hast und im Tode deinen Fortschritt. Dieses war dein, du Künstler, diese drei offenen Formen. Sieh, hier ist ein Ausguss der ersten, Raum um dein Gefühl. Und da aus jener zweiten schlag ich dir das Anschauen, das nichts begehrt, des großen Künstlers Anschauen. Und in der dritten, die du selbst zu früh zerbrochen hast, da kaum der erste Schuss bebender Speise aus des Herzens Weißglut hineinfuhr, war ein Tod von guter Arbeit vertieft gebildet, jener eigene Tod, der uns so nötig hat, weil wir ihn leben und dem wir nirgends näher sind als hier. Dies alles war dein Gut und deine Freundschaft. Du hast es oft geahnt, aber hat das Hohle jener Formen dich erschreckt. Du griffst hinein und schöpftest Leere und beklagtest dich. O alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteilen über ihr Gefühl, statt es zu bilden, die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen oder froh, das wüssten sie und dürften's im Gedicht bedauern oder rühmen. Wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen weh tut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln, wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. Dies war die Rettung. Hättest du nur einmal gesehen, wie Schicksal in die Verse eingeht und nicht zurückkommt, wie es drinnen Bild wird und nichts als Bild, nichts anderes als ein Ahnherr, der dir im Rahmen, wenn du manchmal aufsiehst, zu gleichen scheint und wieder nicht zu gleichen. Du hättest ausgeharrt. Doch dies ist kleinlich, zu denken, was nicht war. Auch ist ein Schein von Vorwurf im Vergleich, der dich nicht trifft. Das, was geschieht, hat einen solchen Vorsprung vor unserem Meinen, dass wir es niemals einholen und nie erfahren, wie es wirklich aussah. Sei nicht beschämt, wenn dich die Toten erstreifen, die anderen Toten, welche bis ans Ende aushielten. Was will Ende sagen? Tausche den Blick mit ihnen, ruhig, wie es Brauch ist, und fürchte nicht, dass unser Trauern dich seltsam belädt, so dass du ihnen auffällst. Die großen Worte aus den Zeiten, da Geschehen noch sichtbar war, sind nicht für uns. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles. So, der nächste Rilke der Woche heißt Sankt Sebastian und ist wieder etwas kürzer. Das war, glaube ich, der längste Rilke, den ich bisher gelesen habe. Kam mir zumindest so vor. Gab bei diesem Rilke teilweise schon so Kant-eske Situationen, wo ich ein reiner Text-to-Speech-Converter war und einfach nur gelesen und vorgelesen habe, ohne wirklich die Wörter noch in mir zuwenden und zu verstehen. Apropos Kant, da lese ich heute mal wieder weiter. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft bei ungefähr bei 48% in der digitalen Ausgabe und bei dem Kapitel, das da heißt Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele. Augen zu und zugehört. Und ich habe wieder dran gedacht. Da könnte ich jetzt genauso ein Spiel machen wie das Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Das geht so, wenn man dran denkt, hat man verloren. Und man spielt es einfach, indem man sagt, ah, ich habe verloren. Und alle, die das Spiel kennen, denken in dem Moment, wenn sie dann begreifen, warum derjenige gesagt hat, dass er verloren hat, auch an das Spiel und haben dann per Definition auch verloren, weil sie eben auch an das Spiel gedacht haben. Ein albernes Spiel, ein Running Gag bei Geeks. Und ich könnte dieses Augen zu und zugehört, oh, ich habe daran gedacht, dass ich eigentlich immer vergesse, dass ich das sage, ebenfalls zu einem Running Gag machen, aber das ist ja noch viel geekiger, weil noch viel, ja, kleinere Zielgruppe. Gut, Augen zu und zugehört, Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele. Dieser scharfsinnige Philosoph merkte bald in dem gewöhnlichen Argumente dadurch bewiesen werden soll, dass die Seele, wenn man einräumt, sie sei ein einfaches Wesen, nicht durch Zerteilung zu sein aufhören könne, einen Mangel der Zulänglichkeit auch zu der Absicht, ihr die notwendige Fortdauer zu sichern, indem man noch ein Aufhören ihres Daseins durch Verschwinden annehmen könnte. In seinem Phädon suchte er nun diese Vergänglichkeit, welche eine wahre Vernichtung sein würde, von ihr dadurch abzuhalten, dass er sich zu beweisen getraute, ein einfaches Wesen könne gar nicht aufhören zu sein, weil da es gar nicht vermindert werden und also nach und nach etwas an seinem Dasein verlieren und so allmählich in nichts verwandelt werden könne, indem es keine Teile, also auch keine Vielheit in sich habe, zwischen einem Augenblicke, darin es ist, und dem anderen, darin es nicht mehr ist, gar keine Zeit angetroffen werden würde, welches unmöglich ist. Allein er bedachte nicht, dass, wenn wir gleich der Seele diese einfache Natur einräumen, da sie nämlich kein mannigfaltiges Auseinander, mithin keine extensive Größe enthält, man ihr doch so wenig wie irgendeinem existierenden intensive Größe, das ist, da ist, bin ich letztens darauf hingewiesen worden, ich sollte D.I. nicht immer mit das heißt übersetzen, oder war das irgendeine andere Abkürzung? Also hier steht D.I. Und ich glaube, es steht für das ist. Heutzutage würde man, glaube ich, eher sagen, das heißt. Und deswegen sage ich immer, das heißt. Vielleicht sollte ich lieber D.I. sagen. Das ist aber blöd, aber das ist. Ist denn das richtig? Einen Grad der Realität in Ansehung aller ihrer Vermögen, ja überhaupt alles dessen, was das Dasein ausmacht, ableugnen könne, welcher durch alle unendlich vielen kleineren Grade abnehmen und so die vorgebliche Substanz, das Ding, dessen Beharrlichkeit nicht sonst schon feststeht, obgleich nicht durch Zerteilung, doch durch allmähliche Nachlassung, Remissio ihrer Kräfte, mithin durch Elanguescenz, wenn es mir erlaubt ist, mich dieses Ausdrucks zu bedienen, in nichts verwandelt werden könne. Denn selbst das Bewusstsein hat jederzeit einen Grad, der immer noch vermindert werden kann. Folglich auch das Vermögen, sich seiner bewusst zu sein. Und so alle übrigen Vermögen, also bleibt die Beharrlichkeit der Seele als bloß Gegenstandes des inneren Sinnes unbewiesen und selbst unerweislich. Obgleich ihre Beharrlichkeit im Leben, da das denkende Wesen als Mensch sich zugleich ein Gegenstand äußerer Sinne ist, für sich klar ist, womit aber dem rationalen Psychologen gar nicht Genüge geschieht, der die absolute Beharrlichkeit derselben selbst über das Leben hinaus aus bloßen Begriffen zu beweisen unternimmt. Hier ist jetzt eine Doppelfußnote. Zuerst kommt aber die erste Fußnote. Wo wurde die überhaupt angesetzt? Ich habe gar kein Sternchen gesehen. Na gut, also erste Fußnote. Klarheit ist nicht, wie die Logiker sagen, das Bewusstsein einer Vorstellung, denn ein gewisser Grad des Bewusstseins, der aber zur Erinnerung nicht zureicht, muss selbst in manchem dunklen Vorstellungen anzutreffen sein, weil ohne alles Bewusstsein wir in der Verbindung dunkler Vorstellungen keinen Unterschied machen würden, welches wir doch bei den Merkmalen mancher Begriffe wie der von Recht und Billigkeit und des Tonkünstlers, wenn er viele Noten im Fantasieren zugleich greift, zu tun vermögen. Sondern eine Vorstellung ist klar, in der das Bewusstsein zum Bewusstsein des Unterschiedes derselben von anderen zureicht. Reicht dieses zwar zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewusstsein des Unterschiedes zu, so müsste die Vorstellung noch dunkel genannt werden. Also gibt es unendlich viele Grade des Bewusstseins bis zum Verschwinden. Zweite Fußnote. Diejenigen, welche, um eine neue Möglichkeit auf die Bahn zu bringen, schon genug getan zu haben glauben, werden sie darauf trotzen, dass man ihnen keinen Widerspruch in ihren Voraussetzungen zeigen könne, wie diejenigen insgesamt sind, die die Möglichkeit des Denkens, wovon sie nur bei den empirischen Anschauungen im menschlichen Leben ein Beispiel haben, auch nach dessen Aufhörung einzusehen glauben, können durch andere Möglichkeiten, die nicht im Mindesten kühner sind, in große Verlegenheit gebracht werden. Dergleichen ist die Möglichkeit der Teilung einer einfachen Substanz in mehrere Substanzen und umgekehrt das Zusammenfließen, Koalition mehrerer in eine einfache. Denn ob zwar die Teilbarkeit ein zusammengesetztes voraussetzt, so erfordert sie doch nicht notwendig ein zusammengesetztes von Substanzen, sondern bloß von Graden der mancherlei Vermögen einer und derselben Substanz. Gleichwie man sich nun alle Kräfte und Vermögen der Seele, selbst das des Bewusstseins, als auf die Hälfte geschwunden denken kann, so doch, dass immer noch Substanz übrig bliebe, so kann man sich auch diese erloschene Hälfte als aufbehalten, aber nicht in ihr, sondern außer ihr, ohne Widerspruch vorstellen. Und das, da hier alles, was in ihr nur immer real ist, folglich einen Grad hat, mithin die ganze Existenz derselben, so dass nichts mangelt, halbiert worden, außer ihr als dann eine besondere Substanz entspringen würde. Denn die Vielheit, welche geteilt worden war, schon vorher, aber nicht als Vielheit der Substanzen, sondern jeder Realität als Quantum der Existenz in ihr, und die Einheit der Substanz war nur eine Art zu existieren, die durch diese Teilung allein in eine Mehrheit der Subsistenz verwandelt werden. So können aber auch mehrere einfache Substanzen in eine wiederum zusammenfließen, dabei nichts verloren ginge als bloß die Mehrheit der Subsistenz, indem die eine den Grad der Realität aller vorherigen zusammen in sich enthielte, und vielleicht möchten die einfachen Substanzen, welche uns die Erscheinung einer Materie geben, freilich zwar nicht durch einen mechanischen oder chemischen Einfluss aufeinander, aber doch durch einen uns unbekannten, davon jener nur die Erscheinung wäre, durch dergleichen dynamische Teilung der Elternseelen als intensiver Größen Kinderseelen hervorbringen, indessen, dass jene ihren Abgang wiederum durch Koalition mit neuem Stoffe von derselben Art ergänzten. Ich bin weit entfernt, dergleichen Hirngespinsten den mindesten Wert oder Gültigkeit einzuräumen. Auch haben die obigen Prinzipien der Analytik hinreichend eingeschärft von den Kategorien als der Substanz keinen anderen als Erfahrungsgebrauch zu machen. Wenn aber der Rationalist aus dem bloßen Denkungsvermögen ohne irgendeine beharrliche Anschauung dadurch einen Gegenstand gegeben würde, ein für sich bestehendes Wesen zu machen, kühn genug ist, bloß weil die Einheit der Aperzeption im Denken ihm keine Erklärung aus dem Zusammengesetzten erlaubt, statt dass er besser tun würde zu gestehen, er wisse die Möglichkeit einer denkenden Natur nicht zu erklären, warum soll der Materialist, ob er gleich ebenso wenig zum Behuf seiner Möglichkeiten Erfahrung anführen kann, nicht zu gleicher Kühnheit berechtigt sein, sich seines Grundsatzes mit Beibehaltung der formalen Einheit des Ersteren zum entgegengesetzten Gebrauche zu bedienen. Tja, ich glaube, den Rest des Beweises Lese ich euch dann später vor. Immerhin ist der Prozentzähler von 48 auf 49% umgesprungen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Viel Spaß noch mit der Fußball-WM, egal ob ihr Spaß an den Spielen oder Spaß an Lehren zu bemerken habt. Genießt die Zeit. Es ist Sommer. Es ist warm draußen. Und ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Insofern, gute Nacht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.